Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Bitte, wenn Sie Platz nehmen. Niemand von uns hat heute einen 500-Euro-Schein mit, aber der Benni zeigt uns kurz einen. Benni, bist du so lieb? Da ist er. Ein 500-Euro-Schein. Das ist was Schönes. Wenn man so viel Geld hat. Auf der anderen Seite, wenn ich mit einem 500-Euro-Schein zum Tichy gehe, der Tichy für die, die nicht hier wohnen, das ist der nächste Eissalon, ja? Wenn ich mit einem 500-Euro-Schein zum Tichy gehe und sage, ich hätte gerne ein Eis, dann wird mir die freundliche Verkäuferin sagen, tut mir leid, haben Sie es ein bisschen kleiner, auch so einen großen Schein kann ich nicht nehmen. Warum sage ich das? Manchmal geht es uns mit Ostern so. Wir wissen, Ostern ist etwas ganz, ganz Großes. Das ist der Sieg von Gott über den Tod. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Auch bei mir hat der Tod nicht das letzte Wort. Nun, manchmal fragen wir uns, okay, und wie berührt dieser große Sieg Gottes jetzt mein kleines Leben? Letzten Endes, wenn wir uns frohe Ostern wünschen, dann geht es genau darum. Ich wünsche dir, dass dieser große Sieg Gottes oder dieser 500-Euro-Schein für dich in Kleingeld umgewechselt wird, der ganz konkret deine Situation berührt, der ganz konkret dein Leben berührt. Und es gibt eine wunderbare Ostergeschichte im Johannesevangelium, wo uns genau davon erzählt wird. Nämlich Maria Magdalena, die Ostern ganz persönlich erlebt hat. Ich möchte kurz die Rahmengeschichte erzählen und dann unser Bibelwort vorlesen. Die Maria Magdalena, die war unter den Frauen, die am Ostermorgen zum Grab gegangen sind. Und sie kommt hin und sieht, der Stein ist weg. Und das war überhaupt keine freudige Entdeckung für sie, sondern hat sie eigentlich in eine noch tiefere Traurigkeit gestürzt. Jetzt haben sie Jesus gekreuzigt und noch dazu wird jetzt sein Leichnam geraubt. Und sie läuft zu den Jüngern und sagt, es ist was Furchtbares passiert. Das Grab ist leer, Jesus ist nicht da. Und der Petrus und der Johannes machen sich auf den Weg. Das ist so ein Wettlauf, der in der Bibel geschildert wird. Die zwei Männer sind wirklich gelaufen. Der Johannes war sogar der Erste beim Grab. Und sie schauen sich das Ganze an. Der Petrus kennt sich wirklich nicht aus. Dem Johannes geht so langsam ein Licht auf, aber er sagt noch nichts. Und dann gehen sie wieder. Und die Maria steht allein vor dem Grab und weint. Und da setzt unser Bibelwort ein aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Aber bleiben Sie ruhig sitzen dazu. Ich lese uns vor, wie Maria Ostern erlebt. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? Fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun,
Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt, mein Lehrer. Jesus sagte, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Gott geht hier, oder Jesus geht hier mit der Maria drei Schritte. Und drei Schritte, die diesen großen Sieg von Ostern zu einer ganz persönlichen Erfahrung für die Maria machen. Und diese drei Schritte, ich glaube, die geht Gott heute auch mit uns. Der erste Schritt, Jesus zeigt aufrichtiges Interesse an dem, was in der Maria, was im Herzen der Maria vorgeht. Der zweite Schritt, Jesus ruft die Maria beim Namen. Und der dritte Schritt, Jesus sendet die Maria. Es ist interessant, dass Jesus sich nicht sofort der Maria gezeigt hat. Die Maria weint und dann schaut sie ins Grab hinein und da sieht sie zwei weiß gekleidete Gestalten. Und ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich einer der Engel gewesen wäre, vielleicht hätte ich der Maria gesagt, aber Maria, warum weinst du denn? Jesus ist doch auferstanden, brauchst du nicht weinen. Aber das machen die Engel zum Glück nicht. Die Engel gehen viel verständnisvoller mit der Maria um und fragen zunächst einmal, warum weinst du? Und dann hören sie der Maria geduldig zu, wie sie mit weinerlicher Stimme sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo er ist. Und dann dreht sich die Maria um und sie sieht Jesus und erkennt ihn nicht. Und Jesus geht genauso geduldig und liebevoll mit ihr um und fragt, warum weinst du? Jesus will wissen, was geht im Herzen der Maria vor. Und er fragt noch weiter, wen suchst du? Und auch Jesus hört der Maria wieder geduldig zu, als sie sagt, wenn du ihn weggeschafft hast, sag mir, wo du ihn hingeschafft hast, damit ich ihn holen kann. Und erst dann zeigt sich Jesus der Maria. Das ist für mich spannend. Wie der Gott, wie der Jesus, wie die Engel mit der Maria umgehen, zuerst einmal geduldig fragen. Zuerst einmal nach dem fragen, Jesus, Maria, was geht in deinem Herzen vor? So ist Gott. So ist Jesus. Er nimmt Anteil an dem, was in unserem Herzen vorgeht. Er hat aufrichtiges Interesse dafür. Jetzt könnte man sicher sagen, ja bitte Jesus, du hast es ja sowieso schon gewusst, was in der Maria vorgeht. Du hast ja gewusst, dass sie traurig ist über deinen Tod und dass sie nicht weiß, dass du auferstanden bist. Natürlich hat das Jesus gewusst, aber manchmal brauchen wir solche Fragen. Manchmal brauchen wir es, dass uns jemand ganz liebevoll und geduldig fragt und vor allem aufrichtig interessiert fragt, was geht in deinem Herzen vor? Wen suchst du? Was suchst du? Was beschäftigt dich? Was macht dir Angst? Was macht dir Sorgen? Was macht dir Freude? All das sind Dinge, an denen Gott aufrichtig interessiert ist. Ja, Gott ist sogar aufrichtig anteilnehmend an den Gedanken, Ängsten interessiert, für die wir uns schämen, die wir gar niemandem anderen erzählen wollen. Manchmal sage ich meinen Schülern, wenn wir beten, stell dir vor, Jesus schaut dich freundlich an und Jesus fragt dich, wie geht's dir? Und sag ihm stehen, Jesus, jetzt einfach, wie es dir geht. Erzähl ihm davon. So ist unser Gott. Er ist aufrichtig interessiert an dem, was in uns vorgeht, was in dir heute vorgeht, was dich heute beschäftigt. Und er fährt nicht einfach drüber. Und indem wir das wissen, wie Gott ist, werden wir bereit, etwas aufzunehmen von ihm. Indem uns bewusst wird, Gott ist aufrichtig an mir interessiert, an meinen Gedanken, an meinen Ängsten, an meinen Nöten. Da geschieht nämlich noch etwas Spannendes. Das öffnet in uns eine Tür, dass wir plötzlich selber nicht mehr die ganze Zeit um uns selber und um unsere Gedanken kreisen müssen, sondern unser Horizont wird geweitet und wir können auf Jesus schauen, wir können auf seine Größe schauen und wir können auch auf die Not anderer Menschen schauen, weil wir wissen, es gibt jemanden, der kümmert sich um das, was in meinem Herzen los ist. Und ich brauche nicht selber die ganze Zeit darum kreisen. Und damit bin ich bei unserem zweiten Gedanken. Jesus ruft die Maria beim Namen. Also zuerst ist dieses geduldige, anteilnehmende Fragen von Jesus und dieses Zuhören von Jesus und von den Engeln. Und nachdem die Maria das aussprechen konnte, genügt ein einziges Wort, nämlich Maria. Und in dem Moment fällt es der Maria wie Schuppen von den Augen und sie sieht, das ist Jesus. Und sie fällt ihm zu Füßen und sagt, Rabboni, mein Meister. Und auch da geht Gott ähnlich mit uns um. Im Johannesevangelium, also einige Kapitel vor unserer Geschichte, da redet Jesus von sich als von dem guten Hirten. Und er sagt, der gute Hirte ruft seine Schafe beim Namen und geht ihnen voraus. Kürzlich hat mir jemand nach dem Gottesdienst gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass alles wäre auf mich zugeschnitten gewesen. Alles, was gesagt wurde, als wie wenn Gott genau wüsste, was mit mir los ist. Und ich denke, also mir ist das auch schon öfter passiert. Ich sitze in einem Gottesdienst und das spricht mich total an. Es spricht in meine Lebenssituation hinein. Oder wir nehmen die Bibel zur Hand, wir lesen in der Bibel und plötzlich merken wir, das redet zu mir. Das hilft mir jetzt gerade weiter dort, wo ich stehe. Das sind Erfahrungen, die können wir nicht machen, aber sie geschehen, weil wir einen guten Hirten haben. Weil wir einen guten Hirten haben, der uns beim Namen kennt und der uns beim Namen ruft. Und der uns berührt mit seinem guten Wort. Und wenn Jesus uns beim Namen ruft, hat das Kraft. Dann verändert das etwas. Denken wir an ein paar Situationen, wo Jesus Menschen beim Namen gerufen hat. Die bekannte Geschichte von Zachäus. Der Zachäus, der Jesus sehen möchte, zunächst einmal einfach nur als Neugierde und auf einen Baum hinaufklettert und wartet, bis Jesus vorbeikommt. Und Jesus hat ihm keine große Predigt gehalten. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat hinaufgeschaut und gesagt, Zachäus. Hat ihn beim Namen gerufen, steig herab vom Baum, ich muss heute bei dir einkehren. Und dieses beim Namen rufen, das hat alles umgekrempelt beim Zachäus. Er sagt dann zu Jesus, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Das ganze Leben von Zachäus ist auf den Kopf gestellt worden, einfach nur dadurch, dass Jesus ihn beim Namen gerufen hat. Oder wir haben vorhin gehört, was der Apostel Paulus über die Auferstehung von Jesus schreibt. Das Leben von Paulus ist auf den Kopf gestellt worden, weil Jesus, der Auferstandene, ihn beim Namen gerufen hat. Er ist unterwegs von Jerusalem nach Damaskus, um dort Christen gefangen zu nehmen. Und plötzlich sieht er Jesus und er sagt nur einen einzigen Satz. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er ruft ihn beim Namen. Und das ändert alles. Wenn Jesus uns beim Namen ruft, dann ruft uns das heraus aus unserem Egoismus, aus dem, dass wir uns um uns selber drehen, aus unserem Gefangensein, aus den Wegen heraus, wo wir irgendwie verbohrt sind und nicht Gott im Blick haben. Es ruft uns hinaus in ein weites Feld, wo Gott ganz neu uns begegnet und uns verändert. Und es geht noch weiter. Wir kennen die Geschichte von Lazarus, der schon 4 Tage tot war. Und Jesus kommt zu seinem Grab. Und was macht er? Er ruft: Lazarus, komm heraus. Und der Tote steht auf, kommt heraus. Und so wird am jüngsten Tag der gute Hirte auch deinen Namen rufen. Wird dich rufen und auferwecken vom Tod. Oder wie es in einem alten Kirchenlied heißt: Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Das ist unser Herr, der Auferstandene, der uns beim Namen ruft. Und bis dahin geschieht sicher in kleineren Etappen, aber es geschieht, dass Gott uns beim Namen ruft. Dass Gottes Wort uns trifft, dass Gottes Wort uns verändert. Und wichtig ist, dass wir offen sind dafür. Dass wir sagen: Ja, Jesus, ich will mich von dir rufen lassen. Und damit bin ich bei unserem letzten Gedanken. Die Maria, als Jesus sie beim Namen ruft, fällt vor Jesus nieder und betet ihn an: Rabuni, mein Meister. Und dann sagte Jesus etwas ganz Merkwürdiges: Halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater im Himmel, aber geh zu meinen Brüdern und sag's ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen. Wenn wir zum Beispiel in einem Gottesdienst oder in einer Kleingruppe oder wenn wir miteinander singen, wenn wir plötzlich Gottes Nähe ganz stark erleben oder beim Heiligen Abendmahl, das sind so Momente, die wollen wir nicht mehr festhalten. So wie Goethe gesagt hat: Verweile Augenblick, du bist so schön. Nur das können wir nicht. Wir können auch Gottes Erfahrungen nicht festhalten. Aber jetzt sagt uns Jesus etwas, wie sie trotzdem bleiben. Jesus sagt: Gib sie weiter. Er sagt zu Maria: Geh und sag's meinen Brüdern. Und im Lukas-Evangelium, glaube ich, da heißt es, da sagt Jesus noch ganz besonders, und dem Petrus auch, weil er gewusst hat, der Petrus braucht das ganz besonders nach der Verleugnung. Und indem die Maria geht und das weitergibt, bleibt dir diese Erfahrung erhalten. Und das passt auch zusammen mit dem großen Befehl, mit dem großen Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung gegeben hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jünger alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wie geht es jetzt weiter? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist ein wunderschöner Satz alleine. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und es gilt uns auch, losgelöst davon, nur eines sollten wir schon wissen. Dieser Zuspruch, diese Verheißung ist der Gemeinde gegeben, die Botschaft von Jesus weitersagt, die das nicht für sich selber behält, die es nicht für sich selber behält, Gott hat mich berührt, Gott hat mich beschenkt, sondern die das irgendwie teilt. Und das müssen jetzt keine großen Aktionen sein. Das kann beginnen, dass ich mich zu Hause hinsetze und für ein oder zwei Menschen in meinem Bekanntenkreis bete, die noch nichts mit Glaube und Kirche anfangen können. Das kann beginnen damit, dass ich zu Gott sage: Jesus, da bin ich. Sende mich. Gebrauche mich. Hilf mir, dass ich etwas weitergebe von dem, was du mir geschenkt hast, von den Erfahrungen, die du mir geschenkt hast. Und genau zu diesem Gebet möchte ich Sie heute auch einladen, dass wir das im Stillen Gott sagen, hier bin ich, sende mich. Und vor allem möchte ich uns einladen, dass wir uns ganz neu berühren lassen von dem Gott, der aufrichtig interessiert ist, was in deinem Herzen vorgeht, was jetzt in deinem Herzen los ist und der dich beim Namen ruft. Wollen wir uns nun Zeit nehmen und diesen Gott miteinander loben und dann auch miteinander beten. Amen.